Kaiphas, Entscheidung mit Weitsicht. Liebe Gemeinde, Entscheidungen zu treffen ist schwierig. Mancher, der versucht, das zu umgehen. Andere tun sich schwer, Entscheidungen zu treffen und dann auch umzusetzen, durchzuziehen. Viele lassen sich immer sehr gerne ein Hintertürchen offen. Und manch einer verzweifelt darüber und schläft schlecht und seine Gedanken kreisen immer und immer wieder im Kopf herum. Entscheidungen zu treffen beunruhigen, ja, machen uns unruhig. Man ist ja geradezu bildlich hin und her gerissen. Man wägt die Argumente ab. Was ist richtig? Was ist besser? Naja, natürlich, das macht man so und das ist auch gut so. Gerade wenn es um weitreichende Entscheidungen geht. Die dürfen nicht einfach aus dem hohlen Bauch herausgefällt werden. Entscheidungen, die große Auswirkungen haben, die Einfluss auch auf das Leben anderer haben, die müssen mit Bedacht getroffen werden. Wie zum Beispiel ein Umzug in eine andere Stadt oder Land. Oder auch eine Berufswahl, ein Berufswechsel. Vor sehr schwierigen Entscheidungen stehen auch die Politiker in unserem Land und auch in vielen Ländern dieser Welt. Und wir merken die äußerst drastischen Maßnahmen, Schulen, Kitas und Geschäfte zu schließen. Unsere Bewegungsfreiheit so sehr einzuschränken, dass wir nur noch arbeiten und einkaufen gehen dürfen. Viele Länder haben ganze Ausgangssperren verhängt. Auch wenn wir es aus dem Bauch heraus noch für völlig verrückt halten, wie unsere Welt gerade verrückt spielt, so müssen wir uns doch festhalten, diese Maßnahmen dienen zur Lebensrettung und zur Lebenserhaltung. Das heißt, wir sollen Abstand voneinander nehmen, damit besonders alte Menschen nicht erkranken und dann die Gefahr droht, dass ihnen nicht mehr ausreichend genug geholfen werden kann. Liebe Gemeinde, wir sind gerade in der Passionszeit und da richten wir den Blick auf die Passion, auf das Leiden Jesu. Passion heißt ja Leiden, Leidenschaft. Und wir wissen, er ist gefangen genommen worden. Er wurde verurteilt und gekreuzigt. Ihm wurde die Freiheit genommen. Die Wahrheit wurde gebogen und sein Leben wurde ihm genommen. Und jetzt leiden wir selbst unter Freiheitseinschränkungen, auch eine Art Fastenzeit. Und ich würde sagen, Gott bewahre uns davor, dass wir die Politiker verurteilen und wir können nur hoffen und beten, dass nicht so viele durch dieses Virus sterben. Ja, ich empfinde wirklich, diese Zeit in diesem Jahr bis Ostern ist für uns auch eine wirkliche Passionszeit. Wir sind gerade dabei, ein Buch durchzulesen mit unserer Gemeinde, das heißt Jesu Tod, was habe ich damit zu tun? Und da haben wir Petrus schon unter die Lupe genommen und dem römischen Hauptmann Pilatus. Und heute widmen wir uns Kaiphas und dem Hohen Rat, Jesu Verurteilung. Ich lese aus Matthäus 26, die Verse 57 bis 68. Die, die Jesus festgenommen hatten, führten ihn zum Hohepriester Kaiphas, wo bereits die Schriftgelehrten und die Ältesten zusammen waren. Petrus folgte Jesus in eigener Entfernung bis zum hohepriesterlichen Palast. Er ging in den Innenhof und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, wie alles ausgehen würde. Die führenden Priester und der ganze gesamte Hohe Rat suchten nun nach einer falschen Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tode zu verurteilen. Doch sie konnten nichts finden, obwohl viele falsche Zeugen gegen ihn aussagten. Schließlich traten zwei Männer vor ihn und erklärten: Dieser Mensch hat behauptet, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Der hohe Priester erhob sich und fragte Jesus: Hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? Aber Jesus schwieg. Da sagte der Hohepriester zu ihm: Ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sage uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Du hast es selbst ausgesprochen, erwiderte Jesus. Und ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen. Und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt. Da zerriss der hohe Priester vor Empörung sein Gewand und rief: Das ist Gotteslästerung. Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt es ja selbst gehört, wie er Gott gelästert hat. Was ist eure Meinung? Er muss sterben, antworteten sie. Und dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige gaben ihm Ohrfeigen und sagten: Messias, du bist doch ein Prophet. Sag uns, wer hat dich geschlagen? Hier spitzt es sich zu. Hier wird es ganz deutlich. Das ist die Streitfrage über Jesus. Wer ist Jesus? Wer war Jesus und wer ist Jesus für dich? Dieser Text bringt es auf den Punkt. Jesus steht vor der Anklage und die Anklage lautet: Wer bist du? Das ist die entscheidende Frage. Und die Antwort, die entscheidet über Leben und Tod. Für Jesus, aber auch für dich. Für Jesus bedeutet eine falsche Antwort seine Verurteilung und dann seinen Tod. Für dich bedeutet deine Antwort, wer Jesus für dich ist, ewiges Leben oder Tod. Das werden wir noch sehen. Zurück jetzt zu Jesu Verhör. Jesus steht da alleine in Fesseln vor dem Hohenpriester Kaiaphas und vor dem Hohen Rat. 70 Älteste, der Kreis, der Religionsführer im Land, dem Gremium, die über die religiösen Dinge im Land die Entscheidungen treffen. Vor diesen steht Jesus als Angeklagter. Und sie tragen ihre Anklagen mehr oder minder gut vor. Es ist schon interessant, oder? Dass die energischsten Feinde Jesu jetzt die frömmsten Priester sind. In dem Text wird ja von Anfang an deutlich, dass sie nur ein Ziel haben, Jesus zu beseitigen. Es ist kein fairer Prozess. Sie suchen ja geradezu falsche Zeugenaussagen, um ihn zu verurteilen. Aber sie konnten nichts finden, so heißt es hier. Für Kaiaphas war das politische Argument klar: Jesus war ein Verführer des Volkes und damit eine Gefahr für das ganze Volk. Wenn es durch diesen einen Aufstand gegen die Römer geben würde, dann würde ja das ganze Volk bluten. Die Römer, die machen ja keinen Unterschied zwischen Religionsgruppen oder einer Glaubensbewegung. Wo Unruhe entsteht, da wird eingeschritten. Kaiaphas ist nicht nur der höchste Priester, sondern er ist auch ein weitsichtiger Politiker. Sein Vorgehen ist eine Maßnahme zum Schutz für das Volk. So erklärt er seine Weitsicht. In Johannes 11, Vers 50 sagt er: Es ist besser, dass einer stirbt, als das ganze Volk. Jesus wird damit buchstäblich zum Sündenbock. Der Sündenbock ist im alten Israel symbolisch mit den Sünden des Volkes beladen worden und dann in die Wüste geschickt worden. Also besser, dieser Bock stirbt für unsere Schuld als wir alle. Das ist so die einseitige Musketierweisheit. Einer für alle, aber eben nicht alle für einen. Jesu Tod dient dem Erhalt der Ordnung. Das ist der Hintergedanke von Kaiaphas. Aber da es jetzt ein religiöses Entscheidungsgremium ist, werden nicht politische, sondern zwei theologische Argumente angeführt. Auf diese beiden werden wir jetzt mal schauen. Erstens, er will den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Gut, jetzt könnte man ja eigentlich fragen, was ist daran so verwerflich? Ist ja völlig unrealistisch. Also einfach nur verrückt. Muss man solche Aussagen wirklich Gewicht schenken? Kann man die nicht einfach abtun? Nee, lasst uns dem mal nachgehen, was es bedeutet, wenn Jesus den Tempel wirklich niederreißen würde. Der Tempel ist ja für die Juden das Haus Gottes, der Wohnort Gottes. Der Ort, wo Menschen im Gebet Gott begegnen können. Deswegen hat Jesus auch einmal den Tempel von den ganzen Händlern und Verkäufern gereinigt und gesagt, das Haus Gottes ist ein Gebetshaus, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Es ist ein Gebetshaus, kein Konsumtempel. Und wenn Jesus dieses Haus niederreißen würde, dann haben die Menschen keine Begegnungsmöglichkeit mehr mit Gott. Naja gut, ganz so stimmt es natürlich nicht. In jeder Synagoge, also in jeder jüdischen Kirche, werden Gottesdienste gefeiert und da kann man Gott begegnen. Auch beim eigenständigen Bibellesen und Beten ist Gott ja anwesend. Das ist für Juden schon klar und auch für uns Christen. Der Tempel hat aber eine andere Dimension. Er ist die einzige Möglichkeit der Vergebung der Sünden und damit der Versöhnung mit Gott. Durch die Opfer, die dort vollzogen werden, werden meine Sünden vergeben. Sie werden verbrannt und sie werden in die Wüste geschickt. Der Tempel ist also das Zeichen eines Neuanfangs, immer wieder neu, mit Gott. Wer gegen Gott gesündigt hat, der muss nicht vor Gott weglaufen, weil er eben nicht heilig ist, sondern der kann für seine Schuld bezahlen, ja, bezahlen lassen, und zwar ein Tier. Und dann darf er sich wieder Gott annähern. Im Tempel geschieht Versöhnung zwischen Mensch und Gott. Und wenn Jesus diesen Tempel niederreißen will, dann würde er ja geradezu diese Verbindung zwischen Mensch und Gott trennen, weil es dann keine Möglichkeit mehr gäbe, sich mit Gott zu versöhnen. Und das ist ein Angriff auf die ganze jüdische Religionsvorstellung. Und das darf man natürlich nicht zulassen. Warum Jesus den Tempel nach 3 Tagen wieder aufbauen will, wie er sagt, das bleibt den Priestern aber unverständlich. Wir wissen, dass Jesus mit Tempel abreißen und wieder aufbauen seinen Tod und seine Auferstehung meint. Er ist doch der Heilige, er ist die Verbindung mit Gott, er ist der Mittler, der stirbt und wieder aufersteht. Und das dient uns zum Heil. Und das ist eben auch deine Chance, in Verbindung mit dem heiligen Gott zu kommen, durch Jesus. In Jesus erkennst du Gott. Doch weil die hohen Priester das eben nicht erkennen und nicht verstehen, fragt Kaiaphas nun direkt und will ein Geständnis hervorlocken. Und er fragt, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Und damit wollen sie ein zweites Argument vorbringen, um ihn verurteilen zu können. Deswegen zweitens Gotteslästerung. Kaiaphas stellt ihm jetzt diese Frage, bist du der Messias? Und er nimmt damit die wahren Worte selber in den Mund. Jesus erwidert, du sagst es. Ja, du hast es ausgesprochen. Und er ergänzt, dass er der Menschensohn ist und neben dem Allmächtigen sitzen wird. Das reicht nun als Beweis für die Gotteslästerung. Der Vorwurf ist klar, er hält sich selbst für den Messias, für den Menschensohn, für den Richter im engen Verbund mit dem Allmächtigen selbst. Und das zeugt ja wohl von Größenwahn. Das ist eine Übertretung von Gottes Heiligkeit. Und jetzt lasst uns mal diesen theologischen Gedanken von Kaiphas lesen, wenn er solche Sätze hört. Er muss doch an folgende Geschichte denken. Gott hat dem Mose befohlen, seine Schuhe auszuziehen, als er auf dem Berg Horeb stand vor dem brennenden Dornbusch, weil es heiliges Land ist, weil Gott dort ist. Mose durfte nicht näher kommen, er musste sein Gesicht verhüllen, seine Schuhe ausziehen auf dem Wüstensand. So heilig ist ein Ort, wo Gott ist. Und Jesus meint, er könne so nah wie er will an Gott heran. Vielleicht sieht er sich sogar selber als der wahre hohe Priester, der als einziger nur einmal im Jahr in das Allerheiligste im Tempel treten darf. Jesus meint wohl, er könne da täglich ein- und ausgehen, wie er will. Er meint wohl, er könne sich Gott nahen, so wie er will. Das heißt doch, er stellt sich über Mose. Er stellt sich ja fast Gott gleich. Aber jüdisch heißt es, es gibt nur einen Gott. Gott ist nur einer. Er hält sich selbst für den Menschensohn. Menschensohn, der Begriff, der kommt im Danielbuch Kapitel 7, Vers 13 vor. Und dort wird gesagt, dass der Menschensohn zur rechten Seite Gottes sitzt und von Gott selbst das Richteramt übertragen bekommt, um zu entscheiden, wer zu Gott kommt und wer nicht. Und das ist zu viel. Das reicht für die Gotteslästerung in den Augen von Kaiaphas. Die Verurteilung steht fest. Für die hohen Priester ist Jesus ein Lügner, ein Verführer und eben ein Gotteslästerer. Für sie ist die Streitfrage entschieden, wer Jesus ist. Ja, er muss weg, verurteilt werden und beseitigt werden. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wer ist Jesus für dich? Du musst dich auch entscheiden. Zwei Äußerungen Jesu zeigen, wer er ist. Auf die erste Frage, die Kaiphas stellt mit dem Tempel, da schweigt Jesus. Hast du nichts dazu zu sagen? Fragt er. Jesus schweigt. Jesus verteidigt sich nicht vor Menschen. Denn die Wahrheit über Jesus kann menschlich gesehen nur als Hohn und Gotteslästerung ankommen. Wie sollen wir es sonst anders verstehen, wie Jesus auftritt, was er von sich hält? Und deswegen bringt es aus der Sicht Jesu nichts, hier zu argumentieren, weil sie es sowieso nicht anerkennen und verstehen. Und dann sagt Jesus, ich bin der Menschensohn und werde an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und richten. Ihr Lieben, diese Aussage ist wahr und die wird mit der Auferstehung deutlich. Damit wird die bewiesen. Damit ist sie klar. Er ist von Gott eingesetzt worden. Der Allmächtige hat gezeigt und bestätigt, er ist der Sohn Gottes. Und er ist eingesetzt worden zu richten. Denn Jesus sagt, Johannes 11, Vers 24, wer an mich glaubt, der wird ewig leben. Das ist das Richteramt Jesu. Wer an ihn glaubt, der wird leben. So richtet Jesus. Ja, er rettet. Er rettet Leben. Er verurteilt nicht, er rettet. Der, der jetzt verurteilt wird von den Menschen, der wird selber einmal Richter sein und Leben retten. Merkt ihr, an Jesus entscheidet sich alles für dich, Leben oder Tod. Und so triff nun auch deine Entscheidung für Jesus. Das ist eine Entscheidung mit Weitsicht, denn sie gilt für das ganze Leben, hier und jetzt und einmal später. Deine Entscheidung für Jesus heißt ewiges Leben, Deine Entscheidung für Jesus dient dir zum ewigen Leben. Triff deine Entscheidung für Jesus. Amen.